Wenn jemand das Notebook hat und der Passwort-Safe da drauf ist und man dann einfach mal alle Passwörter ändert.
Ach so, ah, okay, den Zugang. Also nicht das Konto wurde gesperrt, sondern...
Nein, das Konto war nicht gesperrt, ich kam noch nicht dran.
Ich würde mal sagen, von den 40 Frauen saßen 35 da. Aufgrund, ich sage es mal, aufgrund von, oder ne, was ist so euer Thema? Es ist immer Trennung oder irgendein anderer Umbruch. Und auch Trennungsvorbereitung.
Und ich denke, dass wir uns da gegenseitig auch sehr viel Kraft geben können, wenn wir uns ja eben diese Berührung auch erlauben. Also erlauben, dass etwas schwer ist. Denn nur weil es schwer ist, heißt es ja nicht, dass man es nicht trotzdem macht. Und da können wir uns, glaube ich, ganz viel Kraft geben, die wir dringend in ganz vielen Dimensionen auch brauchen.
Stell dir vor, eine Trennung stellt dein ganzes Leben und auch deine Finanzen einmal komplett auf den Kopf. Job weg, Zuhause weg, Geld weg. Und damit, salü ihr Moneypennies und herzlich willkommen zu einer neuen Money Story hier im Own It Podcast. Heute spreche ich mit Jana aus Aschers Leben und ihre Geschichte liest sich wirklich wie ein Filmdrehbuch. Sie hat 12 Jahre lang die Pflegeeinrichtung ihres mittlerweile Ex-Mannes geleitet. Dann kam die Trennung und sie hat so ziemlich alles verloren, wie sie uns erzählt. Dann hat sie bei uns bei Finance First angefangen mit unserem Einsteigerinnenprogramm, hat dann direkt danach auch das Mentoring-Programm angeschlossen und ist inzwischen sogar in Advanced Assets, unserem Programm für fortgeschrittene Anlegerinnen. Was für eine Entwicklung, was für eine Reise. Und Jana hat auf ihrer Geldreise einige Erkenntnisse gesammelt. Unter anderem Unternehmenszahlen führen zu können, ist etwas völlig anderes, als die eigenen Finanzen zu führen. Du erfährst in dieser Folge, woran du finanzielle Gewalt und auch Warnsignale dafür in deiner eigenen Beziehung erkennen kannst, wie du emotionale Verantwortung von echter finanzieller Verantwortung trennst, zum Beispiel beim Thema Erbe, Immobilien und auch einfach generell familiären Erwartungen, warum es vielen Frauen so schwer fällt, Grenzen zu setzen und was du aus Janas Geschichte für deine eigene Selbstbestimmung mitnehmen kannst. Mich hat dieses Gespräch besonders bewegt, eben weil es zeigt, Geld ist einfach nie nur Geld. Und gerade dieses Thema finanzielle Gewalt wird viel zu wenig beleuchtet. Und ich glaube, ganz, ganz viele Frauen wissen nicht, dass sie gerade finanzielle Gewalt erfahren. Also, diese Folge ist für dich, wenn du verstehen willst, wie du dich aus dieser finanziellen Abhängigkeit, dem Gefühl emotionaler Verantwortung und aus alten Mustern löst. Und lass mich super gerne in den Spotify-Kommentaren oder bei Instagram wissen, ja, was dich an Janas Geschichte am meisten bewegt hat. Und teile diese Folge auch gern mit einer Frau in deinem Umfeld, an die du vielleicht beim Hören zuerst gedacht hast, besonders beim Thema, ja, vielleicht finanzielle Gewalt in der Partnerschaft. In den Shownotes findest du außerdem alle unsere wichtigsten Links zu Madame Moneypenny, zum Instagram-Kanal und zu unseren offenen Stellen auch. Und jetzt viel Spaß mit Janas Money Story. Ja, damit ganz herzlich willkommen, liebe Jana. Schön, dass du da bist. Willkommen in deiner eigenen Money Story.
Naja.
Du, lass uns doch gerne nochmal den Bogen ein bisschen spannen bei dir. Du hast ja Finance First gemacht, Anfang 2025, im März. Hast dann direkt das Mentoring angeschlossen im Juli 2025 und hast dann auch direkt im Februar 2026 dann jetzt auch Advanced Assets gestartet. Das ist ja sozusagen crazy, ja, eine krasse, also erstmal krasse Entscheidung und auch einfach eine krasses Commitment auch. Aber nimm uns doch nochmal mit davor. Also März 25 bist du bei uns gelandet in Finance First. Was war da so deine Situation? Gab es einen speziellen Auslöser, dass du gesagt hast, oh, jetzt aber wirklich? Nimm uns da gerne mit rein. Wie waren deine Finanzen? Was gab es da? Was gab es nicht? Wie war deine Struktur? Wie war dein Leben? Kannst gerne ein bisschen erzählen.
Ja, also Auslöser war definitiv meine Trennung. Ich habe mich 2024 getrennt und ja, damit waren meine Finanzen sehr auf den Kopf gestellt, weil ich auch einfach im Betrieb meines Ex-Mannes gearbeitet habe in leitender Position. Die Trennung also nicht nur privat, sondern entsprechend auch beruflich mit allem, also mit allem, mit Wohnort, mit allem einherging. Und ich einfach auch sehr viele finanzielle Verpflichtungen hatte, wo viele Menschen reagiert, was heißt viele Menschen, aber Menschen in meinem Umfeld reagiert haben mit, ja, mein Gott, aber du kriegst doch gutes Krankengeld, du hast doch gut verdient und einfach auch so die Gedanken dahin gingen, mit was ist für den einen viel, was ist für den anderen wenig, was ist finanzieller Ballast, finanzielle Verantwortung, welche will ich tragen, welche will ich nicht mehr tragen, welche dachte ich immer tragen zu müssen und ich muss es vielleicht überhaupt nicht. Ja, und da fing es eigentlich an zu sagen, ich möchte das jetzt wirklich einmal von Grund auf für mich durchdenken. Und auch wenn ich vorher Unternehmen geleitet habe mit 100 Mitarbeitern und Jahresabschlüssen und also viel Finanzkram, ist es nochmal ein Riesenunterschied, ob das dann plötzlich um das eigene Geld geht und mit welchen Mindsets man dann auch unterwegs ist. Ja, also was man denkt, mit Geld zu dürfen oder nicht zu dürfen oder wollen zu dürfen oder so. Ja. Ja, also welche Begrenzungen man selbst auch mitunter im Kopf einfach hat. Das hat nichts mit rechnen können oder Excel-Tabellen erstellen können zu tun, sondern wirklich, was es für einen selber bedeutet. Und damals sagte mir dann eine Bekannte, ja, ach, Finance First musst du eigentlich gar nicht machen, das kannst du ja alles. Und ich habe aber dann gedacht, nee, ja, nee, komm, wenn, dann auch richtig. Ja? Mhm. Also wenn, dann machst du jetzt also wirklich alles. Und es war auch gut so. Also es war wirklich gut so. Und du sagst es immer bei diesen Mindset-Übungen, ja, immer wenn du denkst, ach, brauche ich nicht. Ja, dann brauchst du es eigentlich wirklich erst recht, ja.
Bloß dann, nicht hingucken, da brauche ich nicht hingucken.
Nein, brauche ich nicht hingucken.
Nee, also gar kein Thema von mir.
Genau, ja, und ja, ich habe dann da für mich schon vieles aufgeräumt und habe dann den Gedanken losgelassen, mein Elternhaus behalten zu müssen. Wir hatten also vor ein paar Jahren als Familie eine eigentlich gute Erbregelung für meine Mutter schon getroffen, schon zu ihren Lebzeiten, weil also klar sein würde, dass ihre Rente nicht ausreichen wird, um eine eventuelle Pflegebedürftigkeit irgendwann mal zu finanzieren. Haben wir als Familie gemeinsam überlegt, okay, wie können wir dafür eine gute Lösung irgendwie in die Wege leiten? Und Teil dessen war, dass ich dann auch mein Elternhaus übernommen habe. Mit neuen Mietparteien, ich das eigentlich für mich als Immobilienbaustein, als irgendwann zweites Einnahmestandbein auch ausbauen wollte, da aber auch viel Investition mit verbunden gewesen wäre jetzt. Und da ich über die Trennung, über die Scheidung einiges an liquiden Mitteln auch eingebußt habe, habe ich das losgelassen. Also das war emotional sehr, sehr schwer für mich, weil es halt nicht irgendein fremdes Haus war, eben, sondern das Elternhaus, ja. Und das war eben ein wichtiger Schritt in dieser Reise, da eben auch anzukommen und zu sagen, ja, es ist vernünftig, aber nein, es belastet mich emotional zu stark, diese finanzielle Verantwortung auf meinen Schultern zu tragen.
Das ist ja das, was viele übersehen, ne? Auch gerade bei einem Erbe, dass sie sagen, oh, jetzt habe ich eine Immobilie geerbt und die ist jetzt irgendwie eine halbe Million Euro wert und so weiter. Dass er erstmal noch 350 reinstecken muss über die nächsten 10 Jahre, ne? Und diese ganze, was damit alles einhergeht, gerade mit so einer Immobilie, ne? Und so die Generation, auch vielleicht so meine Eltern, so die Boomer, ne? Die sagen, ja, aber Immobilie ist doch das Beste, ist doch total toll, dass ich dir jetzt hier mein Eigenheim sozusagen vererbe. Und man denkt so, eigentlich hätte ich lieber Cash, weil das ist so, ja, da hängt halt einfach sehr, sehr viel mit dran. Und genau wie du sagst, diese emotionale Komponente, deswegen haben wir im Mentoring ja auch einen extra Live-Call zum Thema Erben auch. Und dieses ganze Mindset-Thema, das hängt daran nochmal, ist einfach, es ist halt nicht nur ein Haus. Es sind halt nicht nur Backsteine aufeinander, sondern da ist so viel mit drin und noch andere Personen involviert und Erwartungen und Wünsche und emotional. Und also es ist ja sehr, sehr aufgeladen. Aber sag nochmal so in der zeitlichen Reihenfolge, wann hast du das erkannt mit dem Haus? Vorher, also vor Finance First oder im Prozess? Oder wie ist da die Reihenfolge jetzt gewesen?
Das kam so schleichend, ja. Manchmal sind das ja so erstmal so gar nicht so klare Gedanken, sondern erstmal schon so ein Gefühl von, schaffe ich das? Zweifel, warum zweifle ich denn an mir? Ja. Zweifle ich an mir oder zweifle ich, sind es Werte, sind es Erwartungshaltungen? Das ist ja ganz viel, was in einem selber verwurzelt ist, auch was man vielleicht denkt, was die Familie von einem erwartet.
Total.
All diese Dinge, ja, und das war dann schon so bis ins Mentoring mit rein.
Ja.
Also irgendwann stand dann schon irgendwie die Entscheidung, okay, das wird nichts. Also das würde mir zu viel abverlangen in der Lebenssituation, in der ich jetzt bin.
Auch mit der Trennung und so weiter. Also es war einfach viel auf einmal dann auch, ne?
Ja. 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 Und dann ging der Gedanke dann aber weiter, zu sagen, wenn ich das Haus verkaufe, was mache ich dann mit dem Erlös?
Ja.
Weil also Teil dieser Erbschaftsregelung schon auch war, dass meine Mutter daraus eine Leibrente erhält, die ihr eben ja den Ruhestand auch so ermöglicht, auf einem Niveau, wo wir alle sagen, ja, okay, dafür ist für sie gesorgt. Und diese finanzielle Verpflichtung habe ich ja weiterhin. Und wenn man dann keine Mieteinnahmen mehr hat, ja, kommt ja nicht mehr laufend was rein, sondern man hat eben dieses Geld aus dem Verkauf. Und das galt es natürlich dann jetzt auch sinnvoll anzulegen. Und so anzulegen, dass bestimmte Sachen oder bestimmte Anteile natürlich langfristig liegen können, andere ja aber auch immer laufend gebraucht werden.
Ja, total.
Und ja, über das Mentoring kam dann, dass ich dachte, okay, ich habe eine gute Basisstrategie und dann habe ich gemerkt, aber Krypto. Oder was ist denn eigentlich mit anderen Asset-Klassen? Ja, und das war nun mal nicht Teil des Mentorings. Und habe ich gedacht, und kann man das anlesen? Ja, kann es was anlesen. Aber die Spreu vom Weizen zu trennen, ja, und erstmal rauszufinden, wo ist es denn jetzt sinnvoll und wo, wie du immer sagst, sind es jetzt irgendwelche Crypto-Bro-Tipps, ja, so.
Hat man eine Strategie oder hat man eine Strategie, die halt auch zu einem selber passt, ne? Auch zu deiner Risikobereitschaft, auch zu den Zielen. Ne? Bei dir ist das Bild ja auch sehr speziell. Ne? Ist ja nicht nur meine Rente und das, was ich vererbe, meine Kinder, sondern auch diese Verpflichtung auf dem Weg dahin.
Ja.
Und das mal, also ne, das ist ja, das hat ja dann mit Krypto und so weiter erstmal im Nachgang relativ wenig zu tun, ne? Sondern erstmal die Strategie, die Zahlen erstmal zu kennen und dann zu überlegen, okay, wie ist jetzt diese Architektur überhaupt? Das ist ja sozusagen die große Leistung, ne? So hinterher dann in irgendwas zu investieren, ja, okay, whatever. Aber dieses Gesamtbild mal zu durchdenken und sich da auch die Zeit zu nehmen und auch die Sparringspartner zu haben, auch die Inhalte, die dann mit einem das sozusagen durchdenken. Ich glaube, darin lag bei dir ja speziell auch nochmal so das. Und es ist ja auch so ein bisschen so meine Erkenntnis der letzten Jahre, seitdem es Advanced Assets auch vor allem gibt. Jeder hat ja irgendwie so einen speziellen Bogen. Ne? Also du hast jetzt diesen speziellen Bogen, sage ich jetzt mal, mit der Verpflichtung deiner Mutter gegenüber. Andere haben es Verpflichtungen irgendwie anderen gegenüber oder andere Ziele oder kurzfristige Ziele, mittelfristige, langfristige Ziele. Es ist ja bei niemandem einfach nur, ja, ich spare halt für die Rente und let's go. Ne? Nee. Vielleicht am Anfang noch, wenn man 35 ist, aber danach wird das Leben ja eher komplexer, als es simpler wird. Und deswegen, irgendwelche Schnörkel haben wir ja alle irgendwo drin, wo es sich wirklich mal total lohnt, diese Architektur aufzubauen. Ja, genau. Dann bist du in Advanced Assets gelandet. So war sozusagen deine Reise. Und Anfangspunkt war, wie bei ja so vielen, Trennung, Scheidung. Wir hatten vor ein paar Wochen, haben wir ein Meet and Greet bei uns gemacht. Das wurde verlost zum Buchlaunch.
Ja.
Und da waren vielleicht so 40 Frauen, da war eine kleine Runde und so weiter. Und ich würde mal sagen, von den 40 Frauen saßen 35 da. Was ist so euer Thema? Was hat den Anlass gegeben? Es ist immer Trennung oder irgendein anderer Umbruch. Beruflicher Umbruch. Aber so viel Trennung und auch Trennungsvorbereitung. Also da saß auch mehr als eine Frau, die, und das ist ja ein sehr geschützter Rahmen bei uns, ja, die so ein bisschen durch die Blume zu verstehen gegeben hat, naja, also ich muss jetzt auch was vorbereiten, so, ne? Also das ist so, wir sind auf dem absteigenden Ast und ich möchte mich einfach vorbereiten und ich möchte in der Lage sein, mich auch trennen zu können, ne? Und für meine
absolut
Kinder sorgen
sinnvoll,
zu
ja.
können. Das ist natürlich, genau, ja. sozusagen die vorausschauende Geschichte, aber auch da wieder so, irgendwas stimmt nicht mehr und jetzt möchte ich das, jetzt ist wirklich Zeit, das zu machen, ne? Idealerweise hat man das natürlich vorher schon und hat dann nicht so diesen Stress, aber das ist natürlich sozusagen noch besser, als wenn es dann hinten knallt, wenn die Trennung dann, aber ja, es ist wirklich wirklich faszinierend für mich auch immer wieder zu sehen, es gibt bei ganz, ganz vielen gibt es diesen einen speziellen Anlass, bei manchen auch nicht, ja, denke ich, ach, gut, eigentlich irgendwie auch, ne, es ist ja so, der Best Case ist natürlich, ich mache das aus meiner intrinsischen Motivation heraus, ich möchte, dass es mir gut geht und Rentenlücke schließen und so weiter, die haben wir natürlich auch viele, aber ja, dieses Trennungsszenario ist sehr, sehr dominant. Bei den Frauen, die dann sozusagen bei uns die Programme machen oder sich intensiver damit beschäftigen, genau. Und sowas bei dir jetzt dann sozusagen auch.
Ja, und es ist auch total spannend. Seit ich mich mehr damit beschäftige und ja auch durchaus mal dazu erzähle oder auch mal einfach einen Status teile. Ja, also ich bin so ein Typ, ich fotografiere auch einfach mal eine Buchseite. Also ich gestehe auch, ich male immer in Büchern drumherum. Also ich das geht gar nicht. Also jetzt nicht in einem Roman, aber in Sachbüchern.
Ja.
Und manchmal sind halt Passagen, die ich so beeindruckend finde, dass ich die dann auch einfach mal teile, so als Input. So. Und wer es nicht lesen will, liest es halt nicht. Ja, der scrollt halt weiter, fertig. Und es ist unfassbar spannend, was da für Reaktionen so kommen. Manchmal direkt oder auch indirekt. Also hintenrum, ja, also der und der hat sich übrigens voll darüber aufgeregt oder die und die fragt jetzt, wofür wir überhaupt noch Männer brauchen, wenn ich der Meinung bin, Frauen müssten finanziell alleine können.
Berechtigte Frage.
Aber ja, aber als Frau sich darüber aufregt, wie ich das anzweifeln kann. So.
Ach so, also war so gar nicht ernst gemeint, die Frage.
Ja, ja, also warum ich denn jetzt das finde, dass Frauen das alleine auch können müssen?
Ja, ja, ja.
Weil dann bräuchte man ja gar keine Männer mehr. Wo ich dachte, also ich will gar keinen Mann dafür brauchen.
Sie ist so nah dran, es zu verstehen. So close.
Ja, also da ergeben sich spannende Diskussionen raus. Oder halt auch so hinterm Rücken Diskussionen. Und richtig explodiert ist es, als ich meine Haare abgeschnitten habe. Also man sieht es jetzt, also es ist übrigens das modische Accessoire meines Sohns, weil meine Hightech-Technik heute nicht will. Ja. Aber ich war irgendwann an dem Punkt, also ich war schon öfter in meinem Leben an dem Punkt, dass ich das Bedürfnis gehabt hätte, mal so alles abzuschneiden. Und ich habe mich das nie getraut, weil ich gedacht habe, das kannst du doch nicht machen. Und was denken
unweiblich
dann,
oder so. Ne?
Unweiblich, was denken die anderen Eltern? Dann, wenn du Chef bist, ja? So, was denken denn deine Mitarbeiter, wenn du deine Haare abschneidest? Oder hinterher denken alle, du hast Krebs oder irgendwie war so. Ja, und jetzt war ich aber an einem Punkt, wo ich gedacht habe, ich mache das jetzt einfach. Und zwar habe ich auch ein Buch gelesen, auf das du dich oft beziehst, über toxische Weiblichkeit.
Ah ja, Sophia Fritz, ja.
Ja, Sophia Fritz. Und ich habe, im Übrigen übles Buch. Also wirklich kein, wie sagst du mal, Happy Read, ja? Nee, also es ist ja schon etwas, was sehr ins Eingemachte geht, wenn man denn bereit ist, sich selber auch den Spiegel vorzuhalten. Und es tat so unfassbar weh, in sich selber zu erkennen, obwohl man sich für sehr emanzipiert gehalten hat, wie viel nettes Mädchen so in einem drin steckt. Ja, so bitte sei das brave Mädchen. Und was man aus dieser Sozialisierung heraus tut, obwohl das voll gegen die eigenen Werte läuft. Ja, und das hat mich also im Übrigen so beschäftigt, dass ich im Advanced Assets gerade so ein bisschen zeitlich in Verzug bin, weil mich dieses ganze Mindset-Thema gerade so fordert.
Mhm.
Und es war eigentlich, dieses Haare abschneiden war ein Versprechen an mich. Also es hatte weder irgendwas mit irgendeinem, was gerade passiert ist im Außen, noch sonst irgendwie zu tun, sondern es war so ein Versprechen an mich, dieses brave Mädchen abzulegen. Ja, also dieses,
ja, so dieses, gefallen müssen, an diese Angepasstheit. Ne? Darum geht es ja, ja viel. Jetzt für die, die das Buch nicht gelesen haben oder auch mein Buch noch nicht gelesen haben, da mache ich es ja auch noch mal ein paar Seiten sozusagen. Kurz Zusammenfassung dessen, weil ich es hochrelevant finde. Dieses gute Mädchen ist einfach sehr angepasst. Ruhig, ja, also die Sozialisierung, Hauptsache wir fallen nicht auf, ne? Hauptsache wir ergeben uns den
und viel Fürsorge, ja?
Viel Fürsorge, genau, was dann wiederum in die Mutti dann auch münzt, sich da sozusagen ummünzen lässt, wenn man dann Mutter wird oder so. Sag mal, Überangepasstheit im braven Sinne. So, es gibt natürlich auch noch sozusagen eine andere Richtung. Es gibt ja 5 verschiedene Stereotypen dabei, Sophia Fritz. Aber ich denke, das gute Mädchen ist auch so das, womit sich einfach sehr, sehr viele identifizieren können, da große Anteile drin zu haben, genau.
Ja. Und seit ich eben diese Haare abgeschnitten habe, kommt jetzt dieses Jahr, ob ich jetzt alle Frauen dazu anstacheln will, sich zu trennen. Nein.
Was hat das eine jetzt mit dem anderen zu tun? Aber ja. Ich glaube ja sehr stark daran, dass sehr, sehr viele Frauen besser dran wären, wenn sie nicht in einer oder speziell in dieser Partnerschaft wären. Aber das sagt ja auch viel über das Gegenüber so, ne? Also, das finde ich ja immer ganz interessant. So, man selber macht irgendetwas und lädt das gar nicht so mit Bedeutung auf und dann wird halt projiziert. Das hast du ja aber auch in Advanced Assets, ne? In Advanced Assets, das ganze Mindset-Thema. Das ist auch eine Projektion, ne? Die Leute projizieren einfach ihren eigenen Shit auf dich drauf, auf mich drauf. Wir machen es auch mit anderen. Und ja, das ist dann so ein Herausfallen aus der Norm, mehr mit abgeschnittenen Haaren. Übrigens finde ich sehr, sehr interessant. Ich kenne so viele Frauen, die es nach der Trennung die Haare abgeschnitten oder abrasiert haben. Ne? Also, also manchmal, frisch getrennt. ist das aber nicht interessant, dieses Abschneiden hat ja auch was.
Ja.
Haare sind ja nicht nur Haare, ne?
Also, das ist eine absolute Projektionsfläche,
so drin auch und dieses Abschneiden von auch Sachen hinter sich lassen und also, was man da alles abschneidet jenseits der Haare, ist ja dann irgendwie auch so sehr, sehr spannend. Okay, das heißt, du bist zu Finance First gekommen. Anlass war die Trennung. Du hattest ja auch bei deinem Mann in der Firma gearbeitet. Also stelle ich mir auch diese Verflechtung, ne? Das stelle ich mir auch wirklich sehr, sehr krass vor. Wenn dann so alles, und das ist, also den Fall hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal, auch noch eine andere Money-Story auf jeden Fall, wo dann alles so miteinander verflochten ist, dass sogar Beruf, ne, dass die Einkommensquelle dann mit wegfällt durch Trennung oder ich glaube in der anderen Geschichte war es dann Tod des Partners und dann hat der Schwiegervater dann ihr gekündigt oder so, ne? Also wie viel da, also wenn da alles dran hängt, alles, und du hast auch gesagt Wohnort und so weiter, das ist ja schon enorm, enorm erschütternd. Und hattest du da aber auch das Gefühl, du hattest nicht so richtig eigene Finanzen, also war das auch sehr ineinander verflochten damals?
Also wir hatten immer getrennte Konten.
Okay.
Also das war das nicht, aber ich habe halt auch, also die Verflechtungen waren insgesamt sehr rigoros. Ja. Mhm. Und wenn dann du plötzlich keinen Zugriff mehr auf dein eigenes Online-Banking hast in der Trennungssituation,
ist das auf auch dein richtig, eigenes, obwohl es auf deinem Namen lief.
Ja.
Wie funktioniert das?
Naja,
also rein rechtlich?
Wenn jemand das Notebook hat und der Passwort-Safe da drauf ist und man dann einfach mal alle Passwörter ändert.
Ach so, okay, den Zugang. Also nicht das Konto wurde gesperrt, sondern...
Nein, das Konto war nicht gesperrt, ich kam noch nicht dran. Das lässt sich zwar alles regeln, aber es ist halt nicht so einfach. Ja, und es war ein Riesenproblem, dass ich unsere privaten Finanzen immer auf ein breiteres Standbein sicherer stellen wollte. Mhm. Er aber nicht. Und er hat immer viele Finanzentscheidungen einfach für sich getroffen. Also du hast so einen Red Flag-Katalog, woran man finanzielle Gewalt auch in Beziehungen erkennt. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich, bis ich das gelesen habe, das gar nicht in diesen Worten gedacht habe. Ja, also finanzielle Gewalt, hätte mich das vor einem Jahr jemand gefragt, was ist das? Hätte ich gesagt, ja, jemand klaut mein Portemonnaie. Oder jemand verschafft sich Zugriff einfach auf mein Konto. So Phishing oder sowas. Ja, hätte ich an sowas gedacht. Aber nicht was Finanzen und finanzieller Umgang in Partnerschaften irgendwie, was das ausmacht und wo da auch finanzielle Gewalt sein kann. Ja. Ja. Und es war schon so, dass es für mich ein riesiger Frustpunkt war, dass ich zwar viel auch finanziell getragen habe, aber nicht in große Finanzentscheidungen einbezogen worden bin. Und da gab es aber auch kein Reinkommen in diese Diskussion.
Ja, das ist natürlich auch eine Form der finanziellen Gewalt sozusagen, ne? Also dass also Dinge verheimlichen, Zugänge nicht gewähren oder auch einfach sowas wie, ach, das musst du gar nicht wissen, ich kümmere mich darum, das musst du, zerbricht dir nicht dein hübsches Köpfchen darüber so, ne? Das ist alles, das ist Manipulation, das ist finanzielle Gewalt und halt auch, ja, wie du sagst, ich glaube, es betrifft viel mehr Frauen und die es gar nicht so richtig einordnen können. Ne? Man gewöhnt sich ja auch an Dinge. Das ist ja das Schlimme. Ja. Wir gewöhnen uns ja an Dinge und halten es dann für normal. Ne? Und dann wird unser Anspruch oder der Standard sukzessive so runtergezogen, dass man sich dann irgendwann damit zufrieden gibt und denkt, ja, das ist dann jetzt halt irgendwie so. Bis dann dieser Aufwachmoment kommt und man so denkt, oh, warte mal, das war eigentlich gar nicht gut und eigentlich gar nicht normal, in Anführungsstrichen. Dafür braucht es entweder sozusagen die Disruption im Inneren, ja, Trennung und so weiter, oder einen Input von außen, dass einem jemand mal sagt so, das ist finanzielle Gewalt, was du da gerade erlebst. Ne? Dass man sagt, oh, warte mal, das ist nicht normal. Das geht auch anders. Ich habe auch ein Recht darauf, ich habe einen Anspruch darauf, dass es halt anders geht. Ja, und dafür braucht, das erfordert natürlich aber, dass man so ein bisschen ja auch Input von außen auch zulässt oder den halt auch sucht oder dann eben auch entsprechenden halt bekommt. Ne? Wenn wir immer nur in so unserer eigenen Suppe und alle sagen, ja, ist ja gar nicht so schlimm und ja, du hast doch, ne, so, mach da bloß keine Welle, dann kommt man natürlich auch nicht so richtig dahinter, ne? Was dann da, also was man da eigentlich gerade erlebt. Und das ist ja mit jeder, also toxische Beziehung auch in verschiedenen anderen Richtungen, ne? Nicht jede Gewalt, und du hattest es ja auch im Vorgespräch gesagt, nicht jede Art von Gewalt sieht man halt an dem blauen Auge, ne? Sondern ja, und auch da wieder auch interessant, ne? So dieses Jahr, ich dachte, finanzielle Gewalt ist, jemand klaut mir mein Portemonnaie und so weiter, dass wir auch Gewalt immer noch so mit im Außen so sehen, ne? Aber die größte Gewalt, die größte Gefahr für Frauen ist zu Hause. Ist
ja, absolut.
Der Ehemann, der Partner oder der Ex-Ehemann, der Ex-Partner, so, ne? Und wir sehen es ja jetzt auch wieder, haben wir auch kurz im Vorgespräch, Colleen Fernandes, ne? Das ist so, oh mein Gott, jetzt sind alle so irgendwie erschrocken. Und ich denke mir so, Habt ihr euch die Zahlen mal angeschaut, die seit Jahren explodieren, Gewalt gegen Frauen? Auf allem möglichen, häusliche Gewalt, also digitale Gewalt, das ist alles so. Und jetzt erschrecken alle. Natürlich ist es ein total, finde ich gar keine Worte für, total tragischer, ekel, also schockierender Fall. Aber er ist doch fast schon Normalität.
Ja, es ist eigentlich nicht verwunderlich. So, aber Gott sei Dank.
Und der Ehemann. Ja, natürlich der Ehemann. Wer denn sonst? So, wer denn sonst? Die Statistiken sprechen da doch eine sowas von eindeutige Sprache. Wer bringt denn die Frauen um? Das sind die Partner und die Ex-Partner. Jeden verdammten Tag. So. Ja, und Christian Ulm, so ein toller Feminist und so weiter. Ja, wurden wir mal wieder getäuscht. Ja, dass auch ein Christian Ulm, der totale, tolle, klamaukige Typ, ja, dass auch der in Anführungsstrichen so eine Ader sozusagen hat.
Und eine dunkle Seite.
Und ich, genau, seine dunkle Seite. Und ich finde, da liegt immer so ein großes Missverständnis, ne? Dass man immer denkt, ja, die Gewalt, das ist irgendwo außen, das findet irgendwo statt. Man wird auf offener Straße irgendwie überfallen und vergewaltigt, ja, auch. Aber meistenteils passiert das halt zu Hause so, ne? Ja. Und ich finde es ja gut, dass dieser Fall wirklich, also Kudos an Colleen, ne? Dass sie da.
Absolut.
Was sie das für Kraft kosten muss, kann man sich ja gar nicht vorstellen, erstmal durch diese Tortur und das dann noch öffentlich zu machen und dann noch diesen Hate auch online wieder zu bekommen von irgendwelchen Fritzen, ihren Rollen, Unschuldsvermutung. Halt deine Fresse, ich kann das nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr hören.
Aber
nicht alle Männer. Doch. Verdammt nochmal. Doch.
Aber ich bin heilfroh, dass es jetzt auf dem Tisch ist.
Ja.
Total. Weil es eben auch wieder, es ist ganz anders gelagert, ja, aber es gibt eben so viele Formen von Gewalt, die nicht blaue Flecken hinterlassen und die immer noch so völlig hinten runterfallen. Und ich habe das auch erlebt. Ja, sind Sie sich wirklich sicher, dass der das gesagt hat? Ja, bin ich. Warum sollte ich mir sowas ausdenken? Auf sowas würde ich überhaupt nicht kommen. Ja. Ja, und es ist halt auch wirklich einfach so, dass bestimmte Tatbestände einfach in Deutschland nicht verfolgt werden oder auch einfach absolut durchs Raster fallen. Ja,
also gibt's keinen Prozess,
zum Beispiel eben Diebstahl in der Ehe. Mhm. Punkt. Es gibt keinen Diebstahl in der Ehe. Das ist gemeinsames Geld. Fertig. So, aha. Jetzt habe ich aber zum Beispiel noch für mein Elternhaus, wo etwas hätte dran gemacht werden müssen, ein kleines Darlehen aufgenommen, um diese Reparatur dann durchzuführen. Und mein Ex-Mann hatte ein Liquiditätsproblem, nennen wir es so. Mhm. Und ich habe ihm das Geld geliehen. Und wir hatten einen Zeitpunkt verabredet, zu dem ich das hätte wiederkriegen sollen. Und ich habe es nicht wiederbekommen.
Und ich habe es auch immer noch. Und das ist dann sozusagen okay rechtlich, weil ihr verheiratet wart?
Ja. Also es ist ja kein Diebstahl, weil ich habe es ihm ja gegeben. So. Und dann steht man da und sagt, ja, ja schön, aber ich wollte es wiederhaben. Da steht auch dran, da an der Überweisung steht, für das und das. Ja, so. Ja. Und haben sie das schriftlich? Ja, hatte ich schriftlich. Ist alles in meinem alten Haus, ist alles bei meinem Ex-Mann. Komme ich nicht dran. So, fertig. Ja, Pech.
Unerledigt.
Ja, und Geld weg. Ja. So.
Geld weg. Hast du auch nie wieder gesehen?
Nein.
Krass.
Ja, das ist weg. Punkt. Ja. Und er hatte auch überhaupt keinen Schmerzpunkt. So, weil immerhin habe ich mich ja getrennt. Also muss ich jetzt schon mit klarkommen, ja? So hätte ich ja nicht machen müssen. Und das sind eben so Punkte, ja, wo ich denke, das passiert wahrscheinlich ständig und laufend. Wohlgemerkt auch in andere Richtungen, ja? Also es ist, denke ich, nicht nur von Mann zu Frau. Ich denke, das passiert durchaus auch andersrum, ja? Aber das ist einfach was, wo man sagt, ja, es ist trotzdem nicht richtig. Fertig, es ist falsch so.
Ja, total. Und diese Hilflosigkeit dann auch, ne? Diese, wenn man gar keine Handhabe irgendwie hat, weil der Staat und das Recht da auch nicht so richtig drauf, also ja, findet halt tatsächlich, wir haben kein Formular dafür, also können wir es auch, auch nicht abbilden. Ja. Okay, ja, verrückt. Also krass, ja.
Naja, aber es ist auch so, dass bei allem, was mir bewusst geworden ist, wo ich denke, okay, das ist schiefgelaufen in deinem Leben und da musst du über dein Mindset nachdenken und so bist du geprägt, deswegen hatte ich das irgendwie immer wieder in solche Situationen geführt, macht es halt auch ganz viel mit einem, dass man sagt, okay, ich kann die Zeit nicht zurückdrehen, aber wie kann ich nach vorne denken, dass ich mich nicht wieder in solche Situationen bringe? Und da ist es schon auch unfassbar anstrengend, auch nach außen hin Grenzen neu zu setzen, ohne dass man jemand, also man will ja gar nicht irgendjemandem was. Man will ja einfach nur sagen, ja, okay, aber das ist nicht mehr okay für mich. Ich möchte das für mich nicht mehr. Und es fühlen sich ganz schnell Leute dann auch angefasst. Also das ist
klar, das
wirklich
ist,
empfindlich.
Ja. Ja.
Ja, also absolut. Obwohl man sagt, es geht eigentlich doch nur um Geld. Also eigentlich geht es doch nur um Geld. Ich bin der Rest meiner
nur um Geld. Ja, ja.
Ja, aber der Rest meiner Person, also ich bin ja jetzt nicht völlig anders. Also ich habe die gleichen Werte wie vorher, nur ich verteidige sie halt deutlicher. Ja. Und das löst ganz viel Debatte aus. Und hier zum Beispiel reagieren mittlerweile viele Frauen auch darauf, die ich vorher gar nicht kannte oder nur so vom Sehen oder so. Und ich finde das unglaublich schön, dass sich da selbst hier im ländlichen Sachsen-Anhalt mittlerweile auch Frauen finden, die sagen, hey, finde ich gut, dass du das machst. Da wüsste ich gerne mehr drüber.
Absolut, ja. Und Jana, wir waren jetzt so bei der Situation davor, ne, und Trennung und dann hast du die Programme und so weiter gemacht. Wie ist denn deine Situation jetzt? Also ich kann mir vor, also Ziel war es ja so ein bisschen, ja, auf eigene Beine vielleicht wiederzukommen, ne, die eigenen Finanzen zu sortieren. Was mache ich mit dem Erlös des Hauses? Also es waren ja viele offene Fässer und auch viel auf einmal so, ne? Und das ist ja jetzt dann auch anderthalb Jahre her. Wie ist, also dass du Finance First bei uns gemacht oder ja, genau, Finance First. Bei uns gemacht hast, ein Jahr her, Finance First, und dann Mentoring und jetzt Advanced Assets. Also wie ist deine Situation denn jetzt? Was hat sich verändert?
Also ich habe mein Elternhaus verkauft. Das ist jetzt, also es hat auch eine Weile gedauert. Es ist jetzt abgewickelt und ich habe einen schönen Baum entwickelt mittlerweile, was wie angelegt ist.
Ja, cool, ja, super.
mit noch ein bisschen variablen Anteilen, weil ich den Krypto-Teil noch nicht gelernt habe und noch ein bisschen Spielraum haben will für ein paar Äste. Ja, also das ist soweit alles geregelt. Mhm. Und was mich, aber das ist für mich auch ein bisschen abgekoppelt von meinem privaten Geld, ja, weil das ist jetzt kein Geld, was ich in meinem Alltag habe. Mhm. Ja, also ich habe jetzt noch Arbeitslosengeld und das hat mich auch echt Überwindung gekostet, das sagen zu können. Ja, wenn man so Chef war und dann plötzlich nicht mehr Chef ist und dann Arbeitslosengeld kriegt, das macht ja auch was für einen selber. Ja. Und ich bin dabei, eine Freiberuflichkeit aufzubauen als Berufsbetreuerin. Mhm. Also Berufsbetreuer kümmern sich um rechtliche Angelegenheiten von Menschen, die das einfach selbst nicht können, zum Beispiel krankheitsbedingt. Ja, also wenn jetzt jemand einfach eine Intelligenzminderung hat und deshalb mit Behördenanträgen überhaupt nicht zurechtkommt oder irgendwie dement wird, keine Angehörigen hat, die sich kümmern. Also das Feld ist breit von bis. Ja, also.
Ja, ja.
Und es ist ja ähnlich meinem vorherigen Tätigkeitsfeld, nur sozusagen die andere Seite des Schreibtischs. und da kann ich mir das einfach auch ein bisschen flexibler dann hoffentlich einteilen. Ja. Also das ist, das geht soweit alles. Für den Moment geht das alles. Das ist gut.
Und
das hat
gut.
Aber auch Energie gekostet, davon da umzuswitchen, ja, wieder von Chefposition.
Das ist eine riesige Veränderung, also im Alltag als auch im Selbstbild wahrscheinlich, im Selbstwert, da sind wir wieder, also auch Beruf ist nicht einfach nur Beruf, genauso wenig wie Haare einfach nur Haare sind und Geld einfach nur Geld ist, ne? Also es steckt so viel mehr da auch drin. Und das, was du erlebt hast, war ja wirklich sozusagen eine komplette 180-Grad-Drehung der gesamten Existenz sozusagen. Also es ist ja schon inklusive finanzieller Gewalt und also ein riesen Fass. Und da heraus dann wirklich nach vorne zu gucken und zu sagen, okay, ja, ist jetzt so passiert. Was kann ich jetzt tun, meine Finanzen auf die Reihe bekommen, zu überlegen, was mache ich mit dem Haus, wie kann ich mich, mein ganzes Leben jetzt quasi neu aufstellen. Das ist ja auch wirklich ein enormer Kraftakt, der viel Zeit kostet, Energie kostet und vor allem auch sehr, sehr viel Kraft. Ne? Von daher, und daraus jetzt noch eine Selbstständigkeit heraus zu entwickeln. Ne? Also ich meine, du hast ja viele Haken gemacht, ne, von dem, was du dir auch vorgenommen hattest, in unserem Programm zu erreichen. Du hast jetzt sozusagen ein diversifiziertes Portfolio mit dem, also hast das Haus verkauft und bist ja auch gerade noch dabei, dir alles weiter aufzubauen. Also ja, klingt für mich nach krass viel, was du da jetzt gestemmt hast und auch erreicht hast in den letzten
Monaten. Ich bin auch echt stolz auf mich, was das betrifft. Ja. Und es ist, ich finde es nur auch wirklich krass, in der Wahrnehmung gesellschaftlich, strukturell. Also ich habe mich bewusst entschieden zu sagen, ich gehe jetzt nicht in die Opferrolle, Also ich bin Opfer, bin ich.
Ja. Ja.
Aber ich will jetzt nicht Buhu machen und das zelebrieren, sondern ich möchte gucken, wie ich jetzt mich wieder auf die Reihe kriege. Und das ist halt strukturell, wird das nicht, wie soll ich das sagen, das ist nicht gewollt. Mhm. Also ich falle so durch, also Beispiel, ich soll bitte eine Wiedereingliederung machen. Ich sage, das kann ich aber nicht machen, weil ich kann in meinem alten Betrieb keine Wiedereingliederung machen und ich kann nicht in einem neuen Betrieb eine Wiedereingliederung machen. Ich soll aber eine Leistungserprobung machen, um zu gucken, ob ich halt wieder arbeitsfähig bin. Ich sage, das tue ich. Ich habe angefangen, schon erste Mandanten zu betreuen. Ich rechne noch nichts ab, ganz artig, alles gut, aber ich muss ja gucken, ob es geht. Und damit falle ich aus dem Raster strukturell, Also ich sprenge das Formular sozusagen. Und das ist halt einfach nicht gewollt. Oder auch zu sagen, ich habe mich gegen eine Reha entschieden, wo dann, und ich überspitze das jetzt absichtlich, wo dann alle sich in einer Gesprächsrunde selbst bemitleiden, wie schwer sie es haben. Ich mache stattdessen ein Finanzmentoring, weil mir das gerade mehr hilft, Ja, also ich mache Mindset-Arbeit in dem Rahmen und ich kriege mich so auf die Reihe. Ja. Also für sich selbst die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, das ist, was ich jetzt brauche und ich mache das jetzt, wird aber in keiner Weise
unterstützt,
strukturell gefördert.
Ja, ja,
also du musst dann bitte Paket 0815 nehmen.
Klar,
Oder du hast halt 5000 Nachfragen, was du da eigentlich die ganze Zeit machst und ob es dir eigentlich wirklich schlecht geht. Also wie kann es einem schlecht gehen, wenn man ein Finanzmentoring macht?
Das ist schon interessant, ja.
Ja.
Jana, unsere Zeit ist so gut wie am Ende, deswegen als allerletztes hast du jetzt nochmal die Bühne, einen Appell an die Moneypennies da draußen zu richten. Also vielleicht Frauen, die auch in einer ähnlichen Situation sind, waren, wie du es noch bis vor kurzem warst. Ganz generell, was möchtest du den Moneypennies da draußen sagen, die das jetzt hören?
Ja, die Moneypennies. Also ich appelliere ganz stark daran, authentischer, ehrlich zu sein mit Sachen, die einem schwerfallen. Ich glaube, wir Frauen neigen sehr dazu, zu verheimlichen, was einem schwerfällt, weil man Angst davor hat, irgendwie abgeurteilt zu werden. Und ich habe gemerkt, dass es mir auch sehr viel Kraft gegeben hat, wenn jemand anders mir gesagt hat, oh, ich habe das und das erlebt. Und das war für mich schwer. Und weil es ein Gefühl auch der Dazugehörigkeit gibt, dass man sagt, oh, mir geht's ja gar nicht nur alleine so. Ja? Mhm. Und ich denke, dass wir uns da gegenseitig auch sehr viel Kraft geben können, wenn wir uns ja eben diese Berührung auch erlauben. Also erlauben, dass etwas schwer ist. Denn nur weil es schwer ist, heißt es ja nicht, dass man es nicht trotzdem macht. Und da können wir uns, glaube ich, ganz viel Kraft geben, die wir dringend in ganz vielen Dimensionen auch brauchen.
Schön. Ach, schön. Richtig toll, ja. Vielen, vielen Dank dafür. Da muss ich jetzt auch nochmal drüber nachdenken. Danke dir, liebe Jana. Alles Gute. Danke, dass du so offen, transparent deinen Weg geteilt hast hier und auch so ein paar, dass wir auch über ein paar Themen sprechen konnten, die jetzt nicht überall sozusagen auf der Agenda stehen. Vielen, vielen Dank und dir alles Gute.
Danke.
Bis bald.
Und dann sehen wir uns im Mai.
Ja, genau, wir sehen uns im Mai. Natürlich auf der großen Moneypenny Day. Genau.
Ja.
Super. Bis dann. Ja,
okay,
danke dir.
Bis
Tschüssi.
Dann.